Reisen, Reisen. Geschichten. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Mein Name ist Michael Dietz und mir nicht gegenüber, trotzdem ganz, ganz nah, wie immer, fast an meinem Herzen, aber durch Zwangsdigitalisierung in einer anderen Räumlichkeit bei sich zu Hause, Jochen Schliemann. Grüß dich, Jochen.
Grüß dich, Michael, hallo. Nee, das hat mich jetzt fast ein bisschen berührt, was du gesagt hast, denn ich fühle mich dir auch so nah, obwohl wir so fern sind. Wir sitzen tatsächlich beide gerade in den beiden Zimmern, in denen wir sonst immer aufzeichnen, in einem davon sozusagen pro Folge. Da sitzen wir sonst immer zusammen und jetzt sitze ich bei mir und Michi bei sich. Und ihr kennt das von der letzten Folge, das ist einfach den Umständen geschuldet. Vielleicht klingen wir ein wenig anders, weil ich ein anderes Mikro benutze für die Technik-Nerds. Das wird uns aber alle auf Dauer nicht stören, denn wir sind natürlich dieselben geblieben, dieselben alten Haudegen, mit denen man auf Reisen Pferde stehlen kann.
Hast du Haudegen gesagt? Hast du Pferde stehlen gesagt?
Ja.
Alter,
ja, das ist schon schlimm.
Wir sind die gleichen alten Jungs, keine Entwicklung nach vorne, einfach stehen geblieben. Wir gucken nicht links, wir gucken nicht rechts, wir machen einfach unser Ding weiter. Nein, auch wenn das bei Jochen so klingt, so ist es natürlich nicht.
Danke. Ja.
Bitte, ich helfe euch, kann Jochen. Wir sind ja in unserem neuen Zyklus Reisen, Reisen, Geschichten und wollen dieser Zeit einfach ein bisschen das Kopfkino anmachen. Und weil Jochen ein Kopfkino hat und ich ein Kopfkino hat, senden wir die gleichzeitig und hoffen damit bei Reisen, Reisen, Geschichten euch auch ein bisschen zu triggern mit schönen Erinnerungen. Und unser Thema ist seit der letzten Folge, das ist Part 2 mit der ersten großen Reise. Und es geht vornehmlich, weil er sich gerne auch im Mittelpunkt spielt, um die erste große Reise von Jochen Schliemann. Oh, es tut mir leid, dass ich so unterschwellig gemein bin irgendwie zu dir, aber du fehlst mir einfach. Das ist so.
Ja, das sind Nebensätze, ne? Also das sind ja nicht mal Hauptsätze, die du mir entgegenwirfst, sondern du so nebenbei schlägst du kurz mal mit dem Ellbogen aus. Ist aber okay. Nee, es ist tatsächlich so, wir haben das beim letzten Mal schon gemerkt, dass wir haben einfach ja zu uns ja gesagt, wir schicken euch jetzt nicht, also für die Menschen, die das jetzt sozusagen in Echtzeit hören, gerade wenn es erscheint, wir können euch nicht mitten in der Corona-Krise irgendwie sagen, ihr fahrt jetzt da und dahin. Nichtsdestotrotz haben wir gemerkt, auch in der ersten Folge der Reisen, Reisen, Geschichten, so wie wir sie nennen, dass es ganz nah an den üblichen Reisen, Reisen Folgen ist. Also letztes Mal zum Beispiel ging ganz stark um Indonesien, auch um zeitlose Schönheit dieses Landes, natürlich auch um Veränderungen da. Aber zusätzlich halt zu diesen Orten, zum Beispiel dieses Mal halt Singapur, Thailand, Hongkong, Peking und so, also praktisch eine Reise quer durch Asien, geht es halt zusätzlich auch ein bisschen um unsere Reisebiografien und auch um die Philosophie, die wir haben und die ihr, so sind wir uns eigentlich inzwischen sicher, nach der Tour und nachdem wir euch ja auch schon kennenlernen durch Feedbacks und Sachen, die wir über zwei Jahre gemacht haben, wir glauben, ihr habt die auch, diese Philosophie, dass man eben nicht nur pauschal macht, sondern dass man halt was erleben will. All diese Punkte, die wir in der letzten Folge schon abgesurft haben, hört euch das mal an, so ganz ganz wichtige Punkte in unserer Reisebiografie, die wir, glaube ich, mit euch teilen. So, und das machen wir jetzt einfach weiter. Ich will sagen, Reisen, Reisen plus X plus Geschichten sozusagen.
Und wir sind mit einem ganz dramatischen Cliffhanger in der letzten, beziehungsweise in der ersten Folge Reisen, Reisen, Geschichten geendet.
Stimmt.
Wir haben die aufregende Reise von Jochen Schliemann, sein aufregendes erstes Mal Indonesien, Asien, weit weg mit seiner damaligen Freundin, der heutigen Ex-Freundin war unterwegs und zwei seiner Freunde, die haben sich da getroffen, aber irgendwann trennten sich die Gefährten. Das ist ein bisschen wie bei Herr der Ringe.
Das klingt so dramatisch und alles, ne? Das hatten wir noch nie so, ne? Geschichten halt, ne?
Und Frodo Schliemann machte sich dann allein weiter auf den Weg und seine erste Station mit einem Flugzeug, das er für wenig Geld, weil er hatte nicht mehr viel Taler in seiner Tasche, noch hatte, das flog nach Singapur. Es landete dort und ungefähr da in Singapur am Flughafen endete das letzte Kapitel dieser spannenden ersten Reise. Und Jochen strandete in einer Metropole, die auch in Asien liegt, die gar nicht weit weg liegt von Indonesien und von Malaysia und von all den anderen Ländern, aber natürlich ein riesig anderer Brecher ist, nämlich Singapur als Stadtstaat mit so 6 Millionen Einwohner, war auch schon in den 90ern so eine absolute Metropole, eine Hightech-Metropole, quasi so ein Disneyland in Asien, sauber geleckt. Mit allen möglichen Klischees. Du hast das schon angesprochen, man darf bloß kein Kaugummi ausspucken, sonst gibt's irgendwie auf die Finger. Eine Stadt, die echt schön ist, aber echt so ein ganz spezielles Asien ist. Und genau da gehen wir zurück zu Frodo Schliemann, wie er sich durchkämpft, durch Asien bei seiner ersten großen Reise.
Ja, ja, mein Gott, das ist krass, ne?
Das kam jetzt alles so aus mir raus.
Ja, also es muss dich ja irgendwie dann doch beeindruckt haben. Ja, es muss dich irgendwie beeindruckt haben. Nee, so ist es. Der Schnitt ist tatsächlich gewesen, dass ich auf lowestem Budget einfach gereist bin. Vorher einfach aus ganz undramatischen, tatsächlich einfach finanziellen Gründen. Man war gerade mit der Schule fertig und hatte ja nicht viel Geld. Und ist immer mit Bus und hauptsächlich mit dem Bus gefahren und hat auch gelebt teilweise wie ein Heckenpenner. Und dann habe ich halt den einen Flug genommen und der ging halt tatsächlich, ich glaube, das war nicht mal eine Stunde von Indonesien rüber nach Singapur und es waren trotzdem zwei Welten, Michi, wie du schon gesagt hast. Also es war wirklich, es ist immer heiß in Südostasien oder es war da sehr heiß und es ist oft heiß da, heiß, drückend, Subtropen und du landest in Singapur und das ist natürlich auch heiß, aber Singapur ist halt genau das Gegenteil. Also Singapur ist sozusagen so wie ich immer fand, dass Südostasien die absoluten Kontrastorte waren immer so Flughäfen für mich. Die waren klimatisiert mit so glänzendem Kachelboden, so ganz, wo sich das Licht so drin gespiegelt hat. Alles war auf einmal sauber und geordnet und so. Man kam von diesem pulsierenden, liebenswerten Chaos Südostasiens in so einen Flughafen rein. Und ich hatte das Gefühl, in Singapur habe ich den nie verlassen. Weil Singapur einfach, genau das war, was du gesagt hast, dieses legendäre Schild in der U-Bahn, ich glaube, es war wirklich eine U-Bahn, in dem stand Kaugummi kauen 500 Singapur-Dollar oder so. Also halt einfach astronomische Summen für mich und für jeden anderen, wenn du ein Kaugummi kaust, weil dieser ganze Staat, einfach dieser Stadtstaat komplett anders hochgezogen war.
Ja, auch ich fand auch, wenn du, also gerade, ne, also wir müssen jetzt nicht über Drogen von früher sprechen, aber wenn du in, sag mal, in den 90ern, waren also viele Länder wie Thailand oder so, das waren ja so, ist es ja zum Glück auch nicht mehr. Da gab es ja nicht nur Sextourismus, sondern auch Drogentourismus. Und in vielen Ländern, da ging das alles unter der Hand und war gar nicht so kontrolliert. Und dann kamst du in Singapur an und das ist genau das, was du sagst, auch auf so vielen Ebenen genau das Gegenteil. Da stand in roter Schrift, wenn sie irgendwelche Drogen dabei haben, Todesstrafe.
Ja.
Also vorne am Zoll. Ne? Also wenn du jetzt noch irgendwas in der Tasche hast und sei dir sicher, wir gucken überall nach, dann darauf steht Todesstrafe. Also das fand ich schon, man kannte die Geschichten ja vorher irgendwie, aber ich fand das schon dann in dem Moment schon krass.
Ja, es war auf jeden Fall, die Autorität hat ihre Ausstrahlung gehabt und es war... Daher war es eigentlich so, das war so interessant, weil ich ja praktisch geografisch nicht weit weg war, aber so war es halt nach meinem Kulturschock und ich meine, das wisst ihr inzwischen gar nicht so negativ, war es aber der nächste Kulturschock vom Kulturschock, weil es halt dieselbe Gegend war, nur völlig anders, also ein völlig anderes System, völlig andere Ordnung, völlig andere Autorität. Und bei mir kam halt hinzu, und deshalb war es ganz gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, dass ich praktisch ab dem Moment alleine unterwegs war. Also ich befinde mich weiterhin, wie gesagt, also wir befinden uns so auf der ersten, es geht ja um die erste große Reise, die man macht und von der wir ja hoffen, dass ihr sie irgendwann mal machen werdet oder vielleicht schon gemacht habt und vielleicht ähnliche Sachen erlebt habt wie wir. Und man ist dann eh schon überwältigt von all dem, was auf einen einprasselt, wie schön die Welt sein kann, wie anders die Welt sein kann, all die Sachen mit allen Sinnen erfahren. Und dann kommt dieser Cut auf einmal, dass du es nicht mehr reflektieren kannst. Du kannst es natürlich reflektieren, aber nicht mit anderen Leuten. Und das gilt sowohl für Positives wie für Negatives. Ich sage vorweg, eines steht am Ende, etwas ganz Großes, was mir für mein Leben sehr geholfen hat. Du weißt, ich habe viele Probleme, Michael, aber eins nicht. ich kann allein sein. Und das, ich glaube, dass das eine große Rolle, also zumindest in meiner Perspektive auf diese Dinge so, ist es sehr wichtig, dass man mit sich klarkommt und vor allem, dass man auch alleine sein kann. Und das habe ich unter anderem gelernt auf diesen Reisen. Und der Weg dahin ist aber nicht immer leicht. Und das ist zum Beispiel, das wird überall oder fast überall total romantisiert. Also ich fahre jetzt alleine weg, ich finde mich selbst und streiche das alles raus und tanze meinen Namen und irgendwie finde mich sofort und alles ist so auf Ausgeglichenheit. Das kann alles passieren, nur der Weg dahin ist nicht leicht. Es ist
ja, weil genau das, was du sagst, du bist ja, also gerade wenn du auf, ich finde genau die Nummer, also wenn du auf Reisen bist, also ich reise auch gerne allein, ich reise aber auch gerne zu zweit oder mit Familie und so. Also ich finde, jeder Reisestyle hat so seine Vor- und weniger Nachteile, aber es gibt eher mehr Vorteile oder es ist halt ein ganz anderes Reisen. Und ich finde es auch, du kommst irgendwie hier, keine Ahnung, aus Deutschland, aus dem Job, du fliegst irgendwo hin, Kulturschock, ne? Das muss ja gar nicht weit sein, ne? Kann ja schon Marrakesch sein. Also ich finde, das ist der am nächstgelegene Kulturschock von Köln. War für mich so Marrakesch. Du steigst 3 Stunden in den Flieger, bist eh noch vollgeballert von deinem Job und dann kommst du in Marrakesch raus. Traumhaft schön. Haben wir auch in unserer Folge von Marokko beschrieben. Ist lustigerweise eine unserer ersten Folgen überhaupt. Und das ballert dann so viel Bilder in deinen Kopf, so viel Gerüche, ne? So viel Eindrücke, Menschen. Also alles super, cool, aber natürlich auch alles total viel. Und wenn du dann allein bist, gehst du natürlich damit anders um, als wenn du das jetzt teilen kannst und mit jemand dann drüber sprichst oder dann abends noch einen Tee trinkst oder ein stilles Wasser mit Jochen oder so.
Tee geht auch,
ne? Ja. Das ist natürlich ein Unterschied und ich glaube, das hängt, glaube ich, auch sehr zusammen, in welcher Phase man so gerade ist, in welcher, vielleicht, keine Ahnung, Lebensphase, ob es ihm gut geht oder nicht gut geht. Mir fällt immer so der Satz halt auch ein, wenn man sieht, ich bin gerne alleine, weil ich es kann, nicht weil ich muss. Ne? Hm. Und ich glaube, das spielt auf Reisen auch dann oft eine Rolle, wie man gerade drauf ist, wo man sich, auf welcher Lebensphase man gerade ist, hat das Vor-, aber manchmal auch Nachteile, weil man muss sich mit sich selbst ja auch klarkommen und mit dem, was man da erlebt.
Ja, genau. Also es ist zum einen, was es mir immer gebracht hat, war, das hast du auch gerade anklingen lassen, ist dieses, wenn keiner mitkommt, fahre ich halt alleine. Und das ist halt ein sehr großes Gut. Man ist nicht abhängig von anderen Menschen, in dem Moment zumindest. Und aber genau das andere, was du auch sagst, das sind wirklich banalste Sachen. Das prasselte da in dem Moment auf mich ein. Prasseln jetzt, ich habe das vorher nicht überlegt, Michael, aber es passt tatsächlich zum Wetter, weil halt auch Regenzeit war, glaube ich. Und es hat zumindest derbe geschüttet. Und es war die banalsten Sachen. Also ich habe mich verlaufen. Und es war für mich die größte Katastrophe in dem Moment, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Und natürlich kommen dann, natürlich bringt man Sachen mit. Also ich meine, zum Beispiel mein ganzes Buch, was ich geschrieben habe, handelt ja zum Beispiel von Menschen, der reist einmal um die Welt und macht letztlich fast nur Sachen unterbewusst mit sich selbst aus, die er zu Hause erlebt hat. Und das ist da auch. Das war bei mir da in dem Sinne, hatte ich natürlich mit meinen Eigenschaften zu tun, die ich mitgebracht habe, als Mensch, der irgendwie gerade mit der Schule fertig war, also halt in einer extrem bewegten Zeit und vielleicht anfängt, sich zu reflektieren. Das ist alles nicht einfach. Am Ende, das Ziel ist sehr groß. Bei mir war die absurde Situation, und die hatte ich am Ende der letzten Folge schon kurz angesprochen, tatsächlich. Ich hatte mich irgendwie verlaufen und kam nicht klar in dem Moment, so wusste nicht genau, wie ich da hinkomme, habe einen Bus verpasst, bin falsch eingestiegen, was einem ja permanent passiert im Ausland, gerade wenn man nicht alles lesen kann. Und, und dann saß halt dieser Mensch in diesem Bus so und guckte mich halt nett an, und der war halt rückblickend mein Opfer, weil ich habe den einfach 20 Minuten vollgetextet auf Englisch. Also der konnte zumindest auch Englisch.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, so habe ich ihn noch gar nicht erlebt.
Ja, was muss der gedacht haben, was will die Langnase von mir, was will der Typ da auf einmal so, dieser riesen Schlacks, der auf mich zukommt und mich voll labert. Und am Ende habe ich gesagt, Alter, ich mache jetzt ein Foto von dir, das werde ich nirgendwo hin tun, ich brauche es nur für mich, weil du bist der erste der Mensch, den ich heute getroffen habe, und du hast mein Leben verbessert, und der wollte wahrscheinlich nur nach Hause. Der wollte einfach, und er dachte auch so, meine Güte, ey Junge, ey, was machst du hier? Ne? So,
ist aber auch ein bisschen süß,
finde ich. Lern doch einfach was und geh nach Hause und gründ eine Familie, hat er wahrscheinlich gedacht. wie dem auch sei. Also bevor ich jetzt sozusagen mit uns allen in den Bus wieder steige, du warst auch mal in Singapur, ne?
Ja.
Und ich, ja. Nee, also das ist so, du teilst das, oder? Du hast es ja auch gerade schon anklingen lassen. Singapur ist ja toll. Also jetzt kommen wir kurz zu dem Teil, wo man wirklich mal sagen kann, immer wenn man Zwischenstopps hat in Singapur, lohnen sich 2-3 Tage auf jeden Fall, weil das eine Welt für sich ist. Also Richtung zwischen Jetsons und Walt Disney World oder vielleicht auch also wirklich Südostasien in seiner tollsten Form, aber auch in einer ganz abgefahrenen Form, in einer ganz seltsamen Form, auch in einer sehr hochstilisierten, urbanisierten Form, würde ich sagen.
Ja, auch sehr, also auf der einen Seite finde ich es immer wieder halt hochmodern, Ne? Also ja, so, immer, ja. So wirtschaftlich und so, also das ist echt so und Netz und Digitalisierung und Malls und alles mögliche, also diese ganze kapitalistische Modernität, ob man da jetzt drauf steht oder eher nicht, ich fand es immer schon irgendwie so beeindruckend. Es ist eine Stadt, die halt bis ins Kleinste funktioniert, ne? Öffentliche Verkehrsmittel. Ist tipptopp, ne, alles, und hat auch schöne Ecken, also die haben einen super Zoo zum Beispiel, ne, also der ist wirklich toll, wo du halt auch so durch die Gehege läufst, wo vieles frei rumläuft, und das ist toll. Du hast Restaurants und du hast auch so ein bisschen uriges falsche Wort für Asien, aber so ein bisschen sehr bodenständige Viertel auch da, und du kannst ja wirklich, wirklich gut essen.
Richtig und, gut, ja.
Ja, und das alles halt auf einem kleinen Punkt. Und Nachtleben ist auch gut und ist halt wirklich sehr international. Ein Kumpel von mir hat da mal ein Semester studiert, und da habe ich den da getroffen, und wir waren dann halt, wenn du dann in so einer Stadt bist und hast halt, du kannst natürlich in Clubs gehen, die gibt's ja auch. Und dann bist du aber in diesem normalen Nachtleben auch von Singapuris und so. Und das war auch super, super spannend und super cool. Und es gibt halt einfach strenge Regeln dort. Und das ist jetzt kein demokratischer Staat bis heute. Aber sag mal, wenn du dich in diesen Regeln, sag mal, als Tourist oder als Reisender verhältst, ist das da super. Und was also auf der einen Seite gibt's halt diese harten Regeln, ne, wo du Angst vorkriegst, dass du jetzt ausgepeitscht wirst, weil dir ein Stück Papier runterfällt. So schlimm ist es auch nicht, ne? Also es ist, du wirst nicht so, das sind alles so diese Clickbaits im Netz, wo dann so diese Horrorgeschichten sind. Weil ich habe zum Beispiel so ein bisschen, wenn man Trottel ist ja auch manchmal super. Ich bin Bus gefahren und habe aber in der Aufregung, wir waren da mit meinem Kumpel unterwegs, so dritten, viert, und haben gelabert, sind im Bus und haben dann, wie das mal halt mal so ist, vergessen zu bezahlen. Wir hatten also kein Ticket. Und dann kam dieser Ticketkontrolleur in Singapur und fragte nach dem Ticket. Sehr, sehr freundlich, sehr, sehr höflich. Und ich so, oh, wir haben kein Ticket, tut uns furchtbar leid, wir sind Touris, bla, wir haben schon Ausreden, und ja, und es tat uns wirklich leid. Und dann dachte er halt, oh Gott, wir sind in Singapur. Und dann sagte der, kommen Sie bitte mit, Sir. Und wir so, oh Gott. Und dann ist er mit mir zu diesem Ticketautomaten gelaufen. Ich habe ihm Geld gegeben, er hat das Ticket gezogen, hat es mir in die Hand gegeben und sagte, gute Reise.
Na guck.
Ne? Also das war unfassbar fröhlich und auch freundlich. Hat natürlich auch mit diesem Face zu tun, ne? Dieses Gesicht nicht verlieren und dass es keinen Krach gibt. Das ist in Asien ja sehr, sehr verbreitet, und in Singapur dann auch. Also die wollen halt nur, dass du zahlst. Die machen dir dann aber in dem Moment keinen Ärger. Und das zeigt ja auch, dass das jetzt nicht immer ein böser Unrechtsstaat ist, sondern halt ein ganz spannendes Gebilde, das es halt auf dieser Welt halt auch gibt.
Ja. Ich bin, um weiterzukommen sozusagen, also ich habe dann da nach meinen paar Nächten im Dormitory, also Mehrbettzimmer, das Thema kommt später nochmal, keine Angst, das war wirklich eng, und weil es einfach auch teuer war, also Singapur ist teurer als der Rest oder als das Südostasien drumherum, und das war für mich, für mein Low Budget, halt irgendwie schon eine Herausforderung, bin ich letztlich in den Bus gestiegen und bin nach Thailand gefahren und bin tatsächlich einmal durch Malaysia durch, gut, wer Malaysia braucht, wir haben eine Malaysia-Folge, keine Sorge, aber ich bin damals, habe ich mich entschlossen, durch Malaysia durchzufahren und direkt nach Thailand. Thailand hatte damals noch einen ganz, ganz anderen Status. Also Thailand war vorm Mainstream noch. Thailand war, es hieß, dass Thailand gewaltig im Tourismus wachsen wird. Und ich dachte so, okay, es ist wunderschön da von allem, was ich weiß. Und ich sollte da jetzt einfach mal hin. So. Und bin dann sozusagen aus dieser Jetsons hochpolierten Südostasien, kleinen Stadt, also kleinen Realität, so in diesem Stadtstaat, wieder in das Südostasien gefahren, das ich vorher hatte und danach auch wieder, nämlich dieses klassische Backpacker-Südostasien in einer Bus-Ochsen-Tour, die, glaube ich, bis zu 20 Stunden gedauert hat oder 15, 16, 17. Wenn du von
Singapur da hoch, dann fährst du wahrscheinlich über Kuala Lumpur. Die haben ja gute Straßen, aber damals wahrscheinlich schon auch. Aber dann, was ist da oben? Hat Rinnen oder so, wo du dann nach Thailand rüberfährst? Das ist ja schon ein Stück.
Das ist ein Stück, ja. Also ich bin nicht nach Bangkok gefahren, sondern nach Koh Samui, also so Richtung dieser Insel, Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan, diese drei Inseln, die an der Ostküste liegen, im südlichen Thailand, und bin da halt dann wirklich über Nacht gefahren, das weiß ich noch. Also ich bin irgendwie nachmittags los oder so und hatte wirklich diese weit über 12-stündige Bustour, die jetzt nicht so schlimm war wie auf dem Land in Indonesien, wo ich wirklich überhaupt keinen Platz hatte. Die war dann irgendwie okay, die war klimatisiert, das hatten wir kurz schon mal genannt, diese -2-Grad-Busse, die einfach entklimatisiert sind, mit unfassbaren Actionfilmen. Also ich habe sowas, also Van Damme war da Hochkultur. Also es war wirklich, also sowas habe ich noch nie erlebt.
Hast du gerade Van Damme gesagt? Jean-Claude Van Damme, der größte Platzsport 80er, 90er Jahre Held unserer Jugend.
Gibt's ja, aber den, ich meine, ich weiß nur, dass der da so, das wäre dann so, das wäre so der Headliner gewesen in dem Filmsammelsurium, was da auf mich einprasselt. Und sie sind ja stolz drauf, genauso wie sie jede Klimaanlage will ich einen Anschlag heben und du hast das Gefühl, du sitzt in der Gefriertruhe, machen sie diese Filme ja auch so brüllend laut an. Das kann man sich ja einfach nicht vorstellen. Und ab und zu gibt's dann diese Kapseln, wenn du aussteigst auf diesen langen Bustouren, an Raststätten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht vergessen werde in Südostasien, gerade auf der ersten oder auf den längeren Touren, die ich da gemacht habe. Du hältst halt an, so meistens, also in meinem Fall war es im Dunkel der Nacht sozusagen. Du steigst natürlich aus in diese warme, klamme Hitze so und hast dann halt diesen kleinen Spielplatz, der sich dir eröffnet. So, da gibt's dann irgendwie natürlich irgendwie eine Tankstelle. Dann gibt's noch irgendwie eine, die irgendwie was grillt oder so einen kleinen Laden oder so. Und da habe ich immer hervorragend gegessen zum Beispiel. Also ich habe eine der besten, teilweise die besten Essen, die ich hatte, waren wirklich im neonbeleuchteten Einzugsbereich, in so einem Neonlichtkegel vor so räudigen Gaststätten, irgendwo im dunklen Nichts, irgendwo in Südostasien, wo ich mir dann halt irgendwie Bratnudeln oder Bratreis reingepfiffen habe.
Und das finde ich, ist heute noch so. Die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ich habe immer so dieser Spruch, ich esse auch an malaiischen Rastplätzen, ne? Klingt immer so, ey, da gibt es teilweise mit, fand ich auch, das beste Essen. Und da, wo Fadi oder Mutti halt kocht und für ihre, wo, wenn sie für ihre Leute halt dann auch kochen, also da essen, wo die Locals essen, dann ist es meistens auch halt wirklich sehr, sehr gut, weil das haben alle, fast alle Asiaten gemeinsam und Asiatinnen, sie essen unfassbar gerne und sie essen auch gerne gutes Essen und das machen sie natürlich am liebsten für sich selbst und wenn dann jemand so eine Tank- und Rastplatz-Restaurantstelle da hat, dann kocht er natürlich für seine Familie und für die paar Leute, die halt da nachts mit dem Bus vorbeikommen. Das Einzige, und das ist heute noch so, das Einzige, was sich ein bisschen geändert hat, also ich weiß, bestimmt gibt es auch noch Busse, wo diese Filme gezeigt werden, aber ich weiß es von Malaysia, diese Busse, die haben alle mittlerweile teilweise so großartiges WLAN, da können wir hier in Deutschland von träumen. Also da hat der Bus gutes WLAN. Und dann sind halt natürlich auch so lange Strecken nicht mehr so langweilig. Wie bei uns früher, als wir noch hart kämpfen müssten, um von A nach B zu kommen, Jochen.
Ja, es war so schwer damals. Und wenn wir keinen Gegenwind hatten, sind wir halt rückwärts gefahren. Ist ja egal.
Nein, aber du alter Haudegen.
Ja, genau. Nee, aber nein, bei mir war einfach nur der Battle zwischen, also in Filmpausen habe ich dann immer Musik gehört und wenn der Film anfing, war das nicht mehr möglich. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin letztlich dann angekommen, morgens, zumindest tagsüber halt, an meinem Zielort auf dem Festland in Thailand, bin da mit der Fähre rüber nach Koh Samui. Und auch für mich so ein Ding, was es auch immer noch gibt, ne? Also man inzwischen nach Koh Samui fliegst du. Also nicht ich, sondern es gibt einen Flugplatz. Das heißt, die meisten Touristen kommen dann mit dem Flugzeug an. Das ist natürlich dann auch immer der letzte Schritt in den Mainstream für einen Urlaubsort, wenn der Flugplatz gebaut wird. Das war damals nicht so. Man kann auch immer noch mit der Fähre dahin. Und ich habe das damals in dem Sinne sehr genossen, weil du letztlich, das waren jetzt keine schönen Fähren oder so, aber letztlich, es gab ein großes Sonnendeck. So, klar, Sonne war eh vorhanden und die meisten paar Backpacker oder auch Einheimische haben sich dann oben getroffen und haben halt einfach gechillt in der Sonne und haben das Meer an sich vorbeifließen lassen. Und es war natürlich eine unglaublich angenehme Art zu reisen, weil du endlich mal Platz hattest und Luft und so.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Jochen, weil du triggerst gerade was. Und zwar dieses Koh Samui ist ja mittlerweile halt wirklich so, keine Ahnung, Hochglanz-Tourismus. Ne? Da gibt auf dieser Insel gibt es mittlerweile alles. Ne? Ja. Und die war in den 80ern, 90ern, war das natürlich die absolute Trauminsel. Koh Samui ist nach wie vor, also Koh Samui ist Insel der Palmen. so viele Palmen. Ja. Es ist wunderschön da. Die Strände sind wunderschön da. Es ist wirklich der Hammer. Und es war auch meine erste thailändische Insel. Und genau das, was du jetzt sagst, ich bin damals auch mit dem Zug, das erste Mal mit dem Zug nach Surathani gefahren. Ich kam also vom Norden, du kamst vom Süden. Und ja. Ich kam aus dem Zug, das war ein bisschen bequemer als ein Bus. Das war wirklich damals schon sehr, sehr angenehm. Weil ich einfach einen Dollar mehr bezahlt habe für die Reise als du. Und dann auf die Fähre rüber nach Koh Samui, genau das, was du beschreibst. Zum ersten Mal quasi, ne, auf dem Meer draußen und du bist auf diesen Fähren, die sind ein bisschen ruckelig und so, aber du hast dieses Sonnendeck und du freust dich, also ich war so ein bisschen froh, wir kommen ja gleich noch in Bangkok, weil wir uns quasi im Moment auf der Reise so ein bisschen treffen. Ich kam aus Bangkok raus und war total gestresst vom ersten Mal Bangkok und lag dann genau auf diesem Deck und wusste, da hinten geht's jetzt zur Insel und da sind halt noch mehr Leute, die da alle ein bisschen müde abhängen. Dieser Motor tuckert, tuck, 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 tuckert immer los. Es ist schön heiß, du cremst dich ein, du liegst da, hast irgendwie so einen blöden Sonnenhut auf dem Kopf, dass du nicht wegbrennst. Es riecht toll nach richtig salzig, nach Meer, Vögel fliegen da und du tuckerst da über dieses Meer und siehst dann die Insel. Du siehst dann diese Palmeninsel immer größer werden. Das ist einer meiner, keine Ahnung, Top 10 ever besten Momente, also Reisemomente, die ich immer noch fühlen kann, weil sie so neu waren und so cool waren. Und deshalb, auch wenn man nach Koh Samui schon lang fliegen kann, aber das Erlebnis, das gibt's nämlich immer noch, diese schrabbeligen Fähren gibt's auch immer noch, die sind auch super günstig, die sind auch sicher, wenn man da tagsüber fährt. Aber das ist einfach so ein Abenteuergefühl, Abenteuerleid, das ist natürlich nichts Gefährliches, aber das Gefühl, dieses Freiheitsgefühl und dieses Aufgeregtsein, was da kommt, aber du bewegst dich langsam drauf zu, mit all diesen Eindrücken drumherum, Leute, die alle gucken, Thais, die zwischendrin Essen verkaufen und du beißt da rein auf dem Meer, guckst auf die Insel, beißt in so leckeres Essen rein, Brüller.
Ja, voll. Und es ist bei mir war es dann auch tatsächlich so, als ich dann so ankam, ne, dieses Einlaufen in den Hafen, dann natürlich viele Leute oft. Es ist ja auch so, dass dann auch Menschen stehen, die dir eine Unterkunft anbieten wollen, weil auch viele ahnen, dass da Leute an Bord sind wie wir, sage ich jetzt mal, ohne dass ich es von dir jetzt sicher weiß. Bei mir war es so, ich war 3 Monate unterwegs in Südostasien und ich glaube, es war keine Unterkunft vorher geklärt. Und das muss nicht so sein. Und man kann das jetzt natürlich inzwischen in Thailand anders machen. Ich war auch schon mal in der Gegend und hatte natürlich Sachen vorher geklärt. Das hängt auch immer von Gegend zu Gegend, ist ja von Gegend zu Gegend unterschiedlich. Aber in dem Moment war es noch so. Und bei mir war es dann halt so, dieser Moment, den du beschreibst, der dauerte bei mir noch so ein bisschen länger an, weil ich bin dann halt irgendwie, habe da halt auf der Fähre 2 Schweizer kennengelernt, 2 Dudes so. Und mit denen habe ich dann gesagt, okay, pass mal auf, wir haben beide alle dasselbe Geldproblem und dasselbe vor. Entschuldigung. Und dann sind wir halt mit einem mit sozusagen, der uns da was angeboten hat an dem und dem Strand. Wir wussten, zu dem und dem Strand wollen wir. Haben wir dem so Kohle gegeben und sind hinten auf so einem Jeep, halt auf der freien Frachtfläche unter freiem Himmel, sind wir beim Sonnenuntergang, die Sonne ging schon wieder unter, um auch nochmal aufzumachen, wie lange hier unterwegs war, knapp 24 Stunden, sind wir dann halt wirklich die Straße runtergefahren, die relativ gut war am Anfang und dann die Palmen halt, wie du sagtest, waren und dann wurde der Himmel natürlich eher violett und du wusstest nichts. Du wusstest nicht, wo du in einer Stunde bist. Alles war möglich und alles war gut und alles war sicher und spannend und schön und anders. Und das war halt so diese Momente, so, wenn man so Leuten sagt, so, wer das einmal hatte, so beim Reisen, der kommt dann nicht mehr raus, der will das wieder haben. Und das war bei mir halt dieser Moment der Freiheit, bei dem ich so dachte, so wow, gerade auch, weil es mir echt nicht immer gut ging in der Zeit, das haben wir ja gerade schon mal erläutert, also das muss man auch mal bedenken, es ist nicht nur oben, das ist Blödsinn, also zumindest bei mir so, ich weiß nicht, vielleicht sind auch alle Menschen, die bei Instagram sind, automatisch alle glücklich. Bei mir hat es irgendwie nicht funktioniert, ich habe mich auch angemeldet. Ja, aber bei mir war das dann wieder ein Hoch. Und dann sind wir halt angekommen und haben halt diese drei, vier Hotels da abgegangen. Ja. Das war immer so, du gehst 3, 4 Hotels ab, ne? Manche bauen sich gerade auf, manche sind schon länger da, manche sind die Low-Budget-Dinger, manche so. Und du checkst dann Preise ab und lässt dir die Zimmer zeigen und so und feilst natürlich um lächerliche Summen teilweise. Aber es ist halt wichtig, weil du so Sachen kriegst, die du sonst nicht kriegst, weil noch Zimmer frei sind oder so. Und wir haben dann halt in einem Hotel, was eigentlich ganz cool war, hatten die noch so ein paar ältere Strandhütten so vorne dran, also aus Bast, aus, also halt als Bambus, richtig die losen Strandhütten, die man sich so vorstellt, so Robinson Crusoe mäßig. Und da sind wir dann in eine Zweihütte zu dritt rein.
Stark. So. Aber Jochen, und waren, ich ganz kurz nochmal, weil du hast so einen wichtigen Moment angesprochen. Das kann ich nicht, also ich kann verstehen, dass man seine Reise vorher, dass man die komplett durchplant, aus verschiedenen Gründen, weil man viel sehen möchte. Ich will aber genau das, was du eben so toll auch beschrieben hast, dass man dieses, dass man dann guckt, wo schlafe ich und alles mögliche. Das sind Momente, die sind so spannend wie eine Serie und ein Film. Und ich kann nur jeden ermutigen und dann, klar, wenn man jetzt eine Woche irgendwie in der Hauptsaison irgendwo hinfährt und da ist voll mit Kindern und so, da buche ich ja auch das Hotel vor und gucke, in welches Restaurant ich gehe und hin und her. Aber wenn ihr könnt, wenn ihr in solche Länder fahrt und es ist nicht Hochsaison oder hin und her und ihr seid 3-4 Wochen unterwegs, traut euch zumindest einen Teil dieser Strecke so zu reisen. Es geht nämlich. Also einfach mal zu gucken, nicht alles vorzuplanen, nicht dieses Hotel in einer 360-Grad-View einmal schon mal durchzulaufen, ob euch der Teppich passt und ob die Dusche groß genug ist. Die Momente der Spannung und der Überraschung, auch der positiven Überraschung, also wie Jochen sagt, manchmal ist auch nicht alles geil, aber manchmal ist es auch, obwohl man die Bilder vorher gesehen hat, nicht alles geil. Aber die Momente, diese Reisemomente, sich da so ein bisschen, und das ist ja alles noch safe, sich da ein bisschen reinfallen zu lassen und das zu spüren, das finde ich einfach so dieses phänomenale Gefühl. Und dann sitzt du dann abends vor deiner Basthütte und auch wenn die läuft und dann ist da der Strand und der Sonnenuntergang und du hast dann Bier oder ein stilles Wasser in der Hand und dann ist alles gut.
Ja, und du hast es erreicht, so in dem Sinne. Natürlich ist das andere auch erreicht, weil aber nee, ich stimme jetzt einfach mal zu, sagen wir so, und erinnere mich gerade, witzigerweise, das ist ja für uns jetzt auch jetzt ein Experiment gerade, diese Folgen, die wir so ein bisschen mehr auf diese Ebene ziehen gerade. Es ist tatsächlich eins der Mottos, die wir immer ausgeben, ist halt irgendwie Urlaub machen kann jeder, reisen muss man reisen. Und das ist halt Reisen. So. Und du sitzt da dann, genau das, ich mich dann mit meinen zwei neuen Kumpels sozusagen, chillend auf dem Balkon, also Balkon, es war so ein Holzvorsprung unter einem Dach, beides hat nicht wirklich funktioniert, die Hängematte war schon da, natürlich die ich mir gekauft hatte in Indonesien, teuer erkämpft hatte beim Handeln, habe ich natürlich nicht benutzt, der Strand lag vor uns, das Wetter war gut, ne? Es war Regenzeit, das heißt, es war ein wunderschöner Abendhimmel, es regnet in der Regenzeit ja nicht immer, sondern nur ein, zweimal stark am Tag, das heißt, Regenzeit muss man auch jetzt nicht prinzipiell Angst vor haben. Und da war dein Restaurant, wie so oft, und du hast in Thailand diese Situation, die es bizarrerweise immer noch gibt, teilweise mit sehr guten Hotels dazwischen, aber immer noch so kleine Low-Budget-Restaurants, und das, da gehörte auch wieder so eins dazu, das am Strand war, einfach so ein, ja nicht Holzverschlag, aber halt so eine Holzterrasse, die überdacht war, und du hast einfach jeden Abend da gegessen. Und da habe ich zum Beispiel meine Liebe zum asiatischen Essen spätestens wirklich entdeckt. Also die, unter der alle Menschen, die das hier regelmäßig hören, ja auch regelmäßig leiden müssen, und du auch, meine Essensliebe. Ich habe dort einfach 1 bis 2 Wochen gechillt, habe jeden Morgen Bratreis oder Bratnudeln mit Spiegelei gegessen, mit ein bisschen Sojasauce. Ich weiß immer noch, wie die Sojasauce schmeckt. Mittags ein Pad Thai und abends halt meistens ein Curry und natürlich 1000 andere Sachen noch probiert. Und das war der Tagesablauf. Du sitzt halt auf dem Balkon, du chillst, du guckst raus, du gehst mal schwimmen oder gehst schnorcheln oder erlebst irgendwas, gehst mit irgendjemandem mit irgendwas erledigen und abends isst du was, gehst ins Bett und pennst. So. Und der Punkt ist, und der ist tatsächlich immer noch so. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es genau so ist, aber damals, Leute, das war nicht teuer. Das ist halt auch immer das, was, wenn du diesen Weg gehst mit der Fähre, dann vor Ort nach dem Hotel zu gucken, dann die Hütte zu nehmen, die da so liegt, natürlich dann auch Kompromisse machst, weil die natürlich dann die Dusche lag unter freiem Himmel. Also ich habe beim Duschen konnte ich in den Himmel reingucken. Ich empfand das als Luxus.
Ja, super schön.
Andere Menschen fanden es doof. Ja, eben, andere Menschen dachten so, was kommen da alles für Viecher rein? Ich bin jetzt auch nicht der große Insektenfreund, aber es war einfach Fakt. Und ich habe einfach, weißt du, so beim Duschen in den Sternenhimmel gucken, für mich gab es jetzt irgendwie in dem Moment nichts Besseres.
Du bist ja auch so ein romantischer Typ, Jochen.
Ja, ja, das, jetzt merkst du das endlich mal, jetzt wo wir endlich mal nicht im selben Raum sitzen.
Ich bin froh, dass es so ist.
Und, ja, ich auch. Und es ist nicht teuer, wollte ich nur sagen. Und wenn du dann da isst und wie die Leute da dort ist, natürlich war das ein touristisches Restaurant, aber da waren auch Leute von vor Ort, dann gibst du auch nicht viel Geld aus für diese Gerichte, für die ich heute jeden Tag 10 Euro bezahlen würde. So einfach so, wenn mir jetzt jemand ein echtes Thai Curry macht, Leute, ich würde tanzen den ganzen Tag, so vor Freude. Und die andere Seite der Medaille, die aber auch dazugehört, und das habe ich ja am Ende der letzten Folge angeteasert, das klingt so idyllisch und es war auch idyllisch, aber ich weise darauf hin, ich, relativ geiziger Mensch sozusagen, mindestens in der Phase, aber auch ohne, nicht mit viel Geld, 3 Leute, 2 Schweizer und ich in einer Hütte, 1 Doppelbett. So, ich penne natürlich auf dem Boden, weil ich penne ja nicht mit dem im Doppelbett. Das heißt, ich habe in meinem, einer musste ja diesen Kompromiss gehen. Da habe ich gesagt, okay, fuck it, ihr seid zu zweit, ich penne auf dem Boden. Und auf Koh Samui gibt es keine Malaria. Check das lieber nochmal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Malaria auf Koh Samui nicht ist. Natürlich Moskitos und so. Und die natürlich trotzdem unter dem Moskitonetz und ich halt aber auf dem Boden irgendwie gepennt, war mir scheißegal. Und irgendwann nachts, ja, das war dann halt der Moment, wo ich dann auf dem Rücken lag, die Augen aufmachte und dann saß eine Ratte auf meiner Brust.
Nein.
Und ich fand das nicht schlimm. Also die war eigentlich ganz süß, das war auch nicht lange. Wir haben uns Jochen, jetzt auch nicht unterhalten oder so.
Jochen, jetzt spiel ich den coolen Dude. Du machst die Augen auf und dir guckt eine Ratte ins Gesicht und du denkst, ach süß.
Nein, es war natürlich schlimm. Also ich war geschockt, aber es war jetzt das Tier an sich, wollte ich sagen, war nicht eklig oder so. Ja. Es war einfach so ein fälliges Ding da und ich so, was ist das? Und dann war die aber auch ganz schnell wieder weg. Die hatte natürlich mehr Schiss als ich, das wird ja immer gesagt. Aber ich kann nicht lügen, den Rest der Nacht haben wir zu dritt im Doppelbett gemacht.
Darf ich doch, Jungs? Bitte.
Und das fanden die Schweizer natürlich auch eher schwach, dass dann der Deutsche so in der, weiß ich, 4., 5. Nacht auf einmal sagte so, Jungs, ich habe eine Ratte auf der Brust gehabt, ich möchte bei euch pennen. Das kann man auch anzweifeln, wie dem auch sei. Aber die Variante gab es dann halt auch so. Ne? Aber mein Gott, also das war nicht der schlimmste Moment
der Reise. Also da, wo du in Köln wohnst, kann das ja auch passieren.
Ja, eben. Also du warst ja mal hier und gut, inzwischen sitzt sie auf meiner Schulter, jetzt ja auch gerade. Ich habe sie ja mitgenommen.
Hast du Ratatouille gesehen, Jochen, den Zeichentrickfilm? Ratatouille?
Nee, ich kann ja, Zeichentrickfilme machen mich immer fast so traurig. Ja, aber ein Land vor unserer Zeit wird sofort.
Ja, gehalten. Aber Land vor unserer Zeit ist auch so dramatisch. Aber Ratatouille, ich bin hier gar nicht so der Zeichentrickfan, aber Ratatouille, Alter, ist so lustig und weil du ja essen magst und ich weiß jetzt auch von deiner Rattenliebe, also die Kombi.
Nein,
na, der gut, Film ist wirklich lustig. Also wenn ihr das jetzt hört und seid auch Team Ratatouille, schreibt dem Jochen jetzt, dass er diesen Film gucken muss, weil er hat viel mit Essen zu tun und spielt in Paris, einer der schönsten Städte auf diesem Planeten. Und der ist wirklich lustig. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und ich lache ja fast nie. Aber also ja.
Das stimmt.
Und ich musste die ganze Zeit lachen. So, Ausflug zu Ratten, um irgendwie auch mit dem Rattenthema umzugehen. Jeder hat ja so seine eigene Methode.
Ja, aber interessant. Ich dachte mal, du lachst nur bei mir nicht. Aber dann ist doch gut. Wie dem auch sei, mit dem Bus, wir arbeiten uns weiter nach Norden. Ich bin dann nach ein paar anderen Stationen auf den Inseln, bin ich dann Richtung Bangkok gefahren. Bangkok, eine Stadt, die Michael und die wir ja beide lieben. Also ich meine, wir haben schon eine ganze Folge zu Bangkok gemacht. Also auch wieder Nachtbus, lange Zeit, irgendeinen Brasilianer kennengelernt, erinnere ich jetzt noch, irgendwie so ein Typ in meinem Alter, völlig anderer Mensch, hat mir noch erzählt, wie man Berimbau spielt oder wie das heißt, so ein Gerät, so ein Instrument, was so aus so einem langen Holzstock besteht und glaube ich nur einer Seite, so einer Metallseite, bau, 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 so klingt das irgendwie. Also was man für Leute trifft, ne? Und mit denen man halt diskutiert und er mir seine Weltsicht, ich ihm seine, morgens angekommen, sofort wieder Bratreis gegessen irgendwie, weil ich irgendwie Hunger hatte und bin dann tatsächlich gestrandet auf einer Straße, die vielen Leuten bekannt vorkommen sollte, nämlich der Khao San Road. Und das ist die berühmteste touristische Straße in Bangkok, vielleicht sogar ganz Südostasien. Also das kann man nicht anders sagen. Da sammelt sich alles. Ich glaube, fast jeder Mensch, der mal in Bangkok war, auf irgendwie halbwegs individuellem Reisewege, ist da mal vorbeigekommen.
Ich fand's furchtbar.
Das breitet Ja, genau. Ich weiß, dass du es schrecklich findest. Oder beziehungsweise ich kann jeden verstehen, der es schrecklich findet. Ich möchte aber trotzdem, ich war da relativ lange und da sammelt sich natürlich auch alles, was so Sauftouristen
angeht. Ratte auf der Brust halt, hatte.
Ja, genau. Ich bin da so reingeritten auf meiner Ratte dann so und hab sie dann angeleint, ne, vom 7-Eleven. Nein, aber nein, also es ist damals, die Khao San Road war damals schon irgendwie das Zentrum des touristischen Südostasiens und mit allen Vor- und ich finde auch ein paar Vorteilen, nämlich mich fängt sie dann auch immer so ein bisschen auf, weil mich hat sie da aufgefangen, weil ich da zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit einen klimatisierten Supermarkt hatte, weil ich mal ich glaube, das war sogar Starbucks, reingehen konnte, einfach mal irgendwas Westliches konsumieren konnte. Ich will nicht lügen, das braucht man manchmal auch, oder ich zumindest, habe mal ein Sandwich gegessen, mal wieder irgendwas aus Teig, also so also brotmäßig.
Aus einer Chemiefabrik. Was ich einfach
ja, ja, mein Gott, ne? Und ich, so habe ich, ich habe relativ viel Zeit auf der Chaos Center Road verbracht, allerdings nicht nur wegen, nicht nur, weil ich es wollte, sondern irgendwas war mit meinem Flugticket nicht in Ordnung, weil ich musste meine Reise ja umorganisieren. Eigentlich sollte ich ja aus Denpasar, Indonesien nach Hause fliegen. Und das liegt ja nun schon Ewigkeiten zurück. Und ich kriegte so langsam Eindruck davon, wo es enden könnte. Und ich musste was ändern. Und wir waren irgendwie gestrandet in Bangkok. Und diesen Geiz, um das Thema Geld endlich endgültig mal abzuschließen und dann wirklich auf den absoluten Tiefpunkt zu bringen, wirklich am besten symbolisiert, ist wirklich das Zimmer, was ich in Bangkok hatte. Und ich habe das mit dem Budget erwähnt und so. Chaos on Road, ich glaube, heute auch noch. Damals war wirklich so auch das Mekka für billig pennen. Und ich habe wirklich, ich glaube, umgerechnet fast weniger als 1 Euro bezahlt für irgendwas, was ich Zimmer schimpfte. Also es war wirklich durch eine Bar hinten durch, durch eine Tür. Dann bist du reingekommen in so eine mehrstöckige, fast Legebatterie. Also wirklich so ein Flur, so ein enger Flur mit ganz vielen Zimmern dran. Also Fenster, vergiss es. Also es, das stand nicht mal zur Debatte. Fast Papierwände angegilbt, ein räudiges Bettgestell, eine durchgelegene, versiffte Matratze, darauf ein Laken als Bettdecke. Also wirklich, ich hatte zum Glück selber noch einen Laken mit, aber das macht das auch nicht viel besser. Neonlicht, null Schallisolation, Ventilator war ein Witz, also der eierte so oben da auf 1 km/h, dann irgendwie noch ein bisschen so im Kreis, im Halbkreis. Der Wasserdruck der Dusche war katastrophal, es war eine Massentoilette, es war wirklich schlimm. Und das habe ich mir irgendwie reingezogen. Ich fand das jetzt nicht toll, verstehe mich nicht falsch. Nur es war einfach so, einmal dem Budget sicherlich geschuldet, aber dann auch so, man hätte sich einfach für 2 Euro, sag ich mal, also damals gab es keine Euro, hätte man sich ein bisschen was Besseres leisten können. Aber irgendwie bin ich diesen Weg halt einfach zu Ende gegangen und habe das als Basis für diese Hassliebe zu Bangkok, die ich halt einfach habe, weniger, viel mehr Liebe als Hass, aber für dieses zwiegespaltene Verhältnis, dieses liebenswerte Chaos von Bangkok, dass ich von da aus dann entdeckte, war das so die Basis. Nee. Ne? Aber was für ein räudiger
Style. Ich fand es halt, also ich habe nur ganz kurz zu sagen, ich fand Bangkok am Anfang, habe ich ja eben schon gesagt, als ich erstmal da war, fand ich es halt einfach stressig. Ich kam da, aber das war auch einfach, wir haben auf dem falschen Fuß erwischt. Und über die Jahre bin ich halt wirklich zum Bangkok-Fan geworden. Ich finde es eine der spannendsten Städte auf dieser Welt, die sich auch ständig irgendwie immer wieder neu erfindet, neu erfinden muss, auch durch äußere Umstände, durch Naturkatastrophen, durch eine Militärregierung und alles Mögliche. Also das ist auch ein großer Moloch, aber ich habe die lieben gelernt. Fand aber die Khao San Road halt, mir war das immer, ich habe halt immer die 2 Dollar oder 3 Dollar mehr ausgegeben als du und war dann in anderen Vierteln und ich fand es da wesentlich angenehmer, weil ich Khao San fand ich halt, das war damals so das Hipster-Klischee. Oder klar bin ich, also das war nur mein Bild, also jetzt ohne dir jetzt zu nahe zu treten und ich weiß ja jetzt auch, wo du geschlafen hast und irgendwie tut mir das auch leid. Ja,
das ist kein Hipster-Style, nee, den ich da gefahren habe.
Aber für mich war das vordergründig, haben alle da auf der Straße das gleiche angehabt, Bongos gespielt, die gleichen T-Shirts von thailändischen Biermarken angehabt, gefälschtes Zeug. Das war irgendwie, mir war die Masse zugleich damals und dann auch zu heftig, weil es dann teilweise also dann nur um Saufen ging und irgendwie war das nicht so, fand ich das nicht so cool. Also da fand ich also andere Ecken cool und fand halt dann auch, also ich bin ja auch gern auch nachts und abends unterwegs und da gab es einfach so viel coolere Ecken und abgefahrene Ecken als die Khao San Road.
Voll. Also das kann man gar nicht bestreiten. Wie gesagt, ich denke, man sollte das Zepter jetzt nicht generell zu schnell über dieser Straße brechen, so, weil sie einfach auch vielen irgendwie dann irgendwie für mich halt einfach die erste Anlaufstation war. Ich habe aber auch andere Sachen gemacht. Also was ich vor allen Dingen aus Bangkok erinnere, war halt dieses Chaos und diese Märkte und vor allem dieses dieses klassische auf der Straße, auf einer Kreuzung, auf einem 20 Zentimeter hohen pinken Plastikstuhl sitzen und das beste Essen der Welt essen. Nebenbei, also es fahren 16 Mofas gleichzeitig an einem vorbei. Das ist Bangkok. Und das habe ich da natürlich auch eingesogen. So. Und habe da hab die Stadt halt, wie gesagt, also so ein bisschen hassen durch die Umstände, die ich auch teilweise selbst geschaffen habe, aber halt auch lieben gelernt durch all die Möglichkeiten. Und für mich bleibt Bangkok das erste Beispiel für eine südostasiatische Metropole. Also auch wenn es Singapur gibt, auch wenn es Kuala Lumpur gibt, was auch immer gibt und auch Hanoi oder was auch immer, aber Bangkok ist irgendwie für mich so, vielleicht auch weil es die erste Stadt, in der ich dann lange war.
Das ist bei mir auch. Also dass das die erste Stadt ist, die ich so tief entdeckt habe. Und wie gesagt, also ich da gehe ich komplett mit. Es ist nach wie vor irgendwie faszinierend, diese Stadt und die Menschen halt auch. Und nicht nur die Details an sich, die ich ja sehr lustig, spannend finde als Gesellschaft, aber auch die ganzen Menschen aus aller Welt, die sich da treffen. Ne? Also keine Ahnung, der Bulgare, der in der eines der besten Frühstückscafés in Bangkok hat, ne? Leute, die aus der ganzen Welt kommen, um da Geschäft zu machen, um da zu leben, um da zu reisen oder dann halt da gestrandet sind und seit Jahren halt da sind, die man dann halt ja auch trifft. Und es ist so, als würden aus der ganzen Welt so in Sternform so Geschichten halt auf einen Punkt zulaufen und da so untereinander immer wieder explodieren, also im Positiven. Und das ist für mich irgendwie Bangkok.
Ja, und es ist auch ein Stern, weil es einfach in der Mitte liegt von Südostasien und fast alles da ankommt und da endet und man überall hin kann. Und bei mir war es dann so, dass ich letztlich nach einem Abstecher noch in Norden, also so eine Trekking-Tour in Chiang Mai, also halt im grünen Norden Thailands, da habe ich dann klassische Trekking-Tour gemacht und bin da auch mehrmals hingefallen und habe irgendwelche Völker besucht, die man sonst nicht über Straßen erreichen konnte damals. Also man ist wirklich an Orte gekommen, wo man wirklich damals zumindest eher selten dann Menschen wie mich gesehen hat. Das war wirklich eine tolle Erfahrung, aber es war halt auch im Regen schlammig. Ich erinnere mich an diesen roten, lehmigen Schlamm, auf dem ich 15 Millionen Mal ausgerutscht bin. Ich habe mir den Magen verdorben irgendwo, habe dann irgendwie noch die ganze Nacht durchgekotzt und also so einfach so das einmal so alles mitgenommen, auch wieder wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Und erinnere mich vor allem auch noch an diese Rückkehr von dieser Trekking-Tour, so nach so ein paar Tagen Entbehrung, wirklich dann mit so einem Four-Wheel-Drive, da mit den paar Leuten da dann rauszukommen und den letzten Ruckel, so diesen letzten tiefen Schlag auf die Wirbelsäule, jetzt hätte ich mir vor, es dann wirklich mal wieder auf eine geteerte Straße ging nach ein paar Tagen und dann nach Hause ins Hostel duschen und dann essen gehen mit den Leuten, einfach dieses, was erreicht zu haben, was eine Entbehrung gehabt zu haben, wiederzukommen. Also dieses klassische Prinzip, warum Menschen Sport machen, warum Menschen irgendwie rausgehen und extremere Sachen machen, das verbinde ich auch damit. Und das habe ich mir da auch in dem Land sozusagen das erste Mal so geholt und habe da habe ich mir eine Platte gekauft. Da kam eine neue Pearl Jam Platte raus. Habe ich mir die irgendwie gekauft auf so einem Markt auf Kassette. Und habe dann irgendwie auf Kassette, so ab dem Moment dann nur noch diese Platte No Code hieß die, von Pearl Jam halt gehört. Also meine erste Berührung mit, also Pearl Jam war eine wichtige Platte da, Band damals für die Zeit, für die Leute, die damals Abi gemacht haben. Also so, weil das so 91 also losging, 5 Jahre später. Und dann ist, glaube ich, in der Zeit sogar noch, weiß ich auch nicht mehr, auf jeden Fall war das irgendwie Seattle endete so, diese Musikszene, und No Code kam dann raus, kam ganz anders von Pearl Jam als alle anderen Pearl Jam Platten. Ich dachte, Mensch, die verändern sich ja auch, und irgendwie passte das alles so. Bin dann letztlich zurück nach Bangkok wieder 82 Stunden mit dem Bus und habe dann tatsächlich wieder was gemacht, was ich wieder beispielhaft finde und was wir in der ersten Folge dieser Reisen-Reisen-Geschichten auch schon so ein bisschen drin hatten. Ich habe nämlich, ich hatte wie gesagt eine ganz andere Route eigentlich geplant gehabt, ganz am Anfang. Das ist ja damals dann schon 2 Monate fast her gewesen und habe dann das erste Mal sozusagen mir die Weltkarte im übertragenen Sinn genommen und habe gesagt, pass mal auf, du hast nichts vor dir, du hast nichts hinter dir, du hast keine Verpflichtung, und das ist die Welt, und jetzt verstehst du langsam, dass du dir auch nehmen kannst, was du willst. Wo willst du denn hin? Und dann habe ich einfach geguckt und habe gesagt, Alter, ich wollte schon immer mal nach Hongkong. Und dann bin ich halt in irgendeins dieser Reisebüros reingegangen und gesagt, Alter, ich will nach Hongkong. Und damals gab es noch nicht so viele Billigflieger oder so, aber es war halt herzustellen. Und habe dann halt natürlich im Vergleich zu meinem restlichen Budget relativ viel Geld auf den Kopf gehauen, um einfach zu sagen, fuck it, ich komme nie wieder in diese Ecke. Ich fliege jetzt mal nach Hongkong und gucke mir das mal an. Wusste natürlich wieder überhaupt nichts. Und so wurde die Route wirklich irgendwann völlig subjektiv. Und das genieße ich so am Reisen. Den hatten wir auch tatsächlich mit Farin Urlaub besprochen, diesen Ansatz ans Reisen. Dieser völlig naive Ansatz an etwas, dass du einen Ort hast, ein Bild von einem Ort und sagst, ich gehe da jetzt hin. Und von dem Bild, was du im Kopf hast, erarbeitest du dir den ganzen Ort und lernst viel mehr, als du am Anfang gedacht hättest. Und das nenne ich sein eigenes Bild machen und vor allen Dingen halt Träume wahr machen durch Reisen.
Und Hongkong ist natürlich dann auch nochmal, da bin ich ein bisschen neidisch auf die Reise. Indonesien machen, Singapur mitnehmen als Gegensatz, Bangkok, Koh Samui und dann Hongkong. Und Hongkong haben wir auch eine eigene Folge, die wir euch wirklich nur ans Herz legen können, weil diese Stadt, die ja seit Wochen und Monaten und seit Jahren so ein bisschen auch Probleme hat, immer wieder, da gibt es die Demokratiebewegung und China, was mehr Einfluss haben möchte, und die ist immer mit so anderen Sachen in den Schlagzeilen, aber es ist trotz allem eine tolle, ganz spezielle Stadt, dadurch, dass es mal britische Kolonie war, hat es nochmal so eine ganz andere Drehung für Asien. Und ich glaube, bei dem Trip, der ja noch da in Hongkong noch gar nicht zu Ende gegangen ist, da hast du ja wirklich mal so alle Facetten Asiens mal schön mitgenommen, Jochen.
In dem Sinne ja. Es war mir in dem Sinne jetzt so aus der Metaebene gar nicht so bewusst, aber ich war ja witzigerweise, war ich dann ja 15, 16, 17 Jahre später nochmal in Hongkong. Das heißt, es stimmte auch nicht mal, dass ich da nie wieder hinkomme. Das wusste ich natürlich damals nicht. Und Hongkong ist, genauso wie du gesagt hast, Hongkong ist ein extrem besonderer Ort. Also so wie Singapur eine Stadt ist, wie es in die normal geht, ist es bei Hongkong auch so. Und Hongkong war beim zweiten Mal, als ich da war, und das ist so letztlich die Reise, aus der auch unsere Folge entstanden ist, die ihr hören könnt, Hongkong hat sich extrem verändert. Und als ich das erste Mal da war, war Hongkong halt noch britisch, genauso wie du gesagt hast. Und es war trotzdem der Inbegriff einer Asienmetropole. Und es ist aber durch dieses Eingefärchtsein zwischen China und allem anderen und auch irgendwie ostasiatischem Wetter irgendwie noch. Und all dem ist es halt, wie gesagt, ein ganz besonderer Ort. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich saß am Hafenbecken, der Stadtteil war, lass mal überlegen, das war Kowloon hieß der Stadtteil, also heißt der Stadtteil. Und der ist, der führt es, also da gibt es halt eine große Küste oder einen großen, also mein Gott, man ist am Wasser, du weißt, was ich meine. So. Und ich saß da halt auf irgendeiner.
Nee, falsch ist stark.
Ja, genau. Sag doch bitte nochmal. Nee, nein, aber ich saß halt da am Hafenbecken und habe halt diese Lichter, also diese Klasse, alles, was wir uns jetzt vor uns sehen. Hinten dieser Victoria Peak, also ein Berg, ein bewachsener Berg, der aber nur noch schemenhaft zu sehen war im Dunkeln, und davor halt die Skyline einer südostasiatischen Metropole in allen bunten Farben, die man sich so vorstellt. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich sagte, wow, dass ich das mal sehen darf, was auf so viel Fotos drauf ist, was in jeder zweiten, was glaube ich schon bei Ikea als Beispielposter für irgendein Metropol, für so einen Urban Style irgendwie vertickt wird. Du sitzt da aber drin und du bist da und du riechst es und du fühlst es und du schwitzt, obwohl es nachts ist und all das, das war auch ein großer Moment. Und bin dann tatsächlich, ich habe irgendwann festgestellt, als ich 17 Jahre später da war, ich habe fast um die Ecke von dem Ort gewohnt, an dem ich beim zweiten Mal auch gewohnt habe, nur halt völlig anders. Also beim letzten Mal, als ich da war, vor ein, zwei Jahren, hatte ich ein Hotel.
Schön dicken Schuh gefahren, ne?
Ja, wir haben uns ein relativ normales Hotel genommen. Also für meine Verhältnisse war das schon feudal. Natürlich, auf dieser Reise, über die wir eigentlich reden, diese erste Backpacker-Reise, habe ich in einem Gebäude gewohnt, das man vielleicht sogar kennt, das fast schon Mythos ist im Backpacking-Kreisen. Chungking Mansions heißt es. Und das ist Chungking Mansions, Entschuldigung. Und das ist ein Gebäude an der Südspitze von Kowloon, diesem Stadtteil, an der Nathan Road, das ist eine große Straße da. Und da ist unglaublich viel drin. Also Hongkong hat sowieso ein Platzproblem. Und was da unter anderem drin waren und jetzt, glaube ich, auch noch drin sind, sind halt irgendwie diese Hotels mit diesen wahnsinnigen Dormitories, also wieder diesen Mehrbettzimmern. Und dagegen war Singapur Lebensqualität pur. Also ich habe wirklich ich glaube, es waren wirklich 9 Leute oder so auf dem Zimmer und es waren wirklich gefühlt 9 Quadratmeter. Es war wirklich unfassbar eng. Es hat gestunken. Es war Katastrophe, also es war wirklich schlimm. Aber Hongkong war teuer. Und es war wirklich so, also da war es wirklich nicht nur, dass ich gesagt habe, ich tue mir das jetzt freiwillig an, sondern ich habe zum Beispiel, und das, um mal zu sagen, wie teuer es für mein Budget damals war, ich habe fast nur gegessen, jedes zweite Mal bei McDonald's. Weil McDonald's das billigste war.
War McDonald's günstiger als Streetfood? Ne,
damals war McDonald's billiger als das Essen in Hongkong. Und ich wirklich, McDonald's war jetzt damals nicht das Allerschlimmste für mich, aber ich liebe asiatisches Essen. Und auf dem Level war das halt lief das finanziell so ab. Aber letztlich, ja, das sind so Erfahrungen, die man halt so macht. Ne? Und da ist zum Beispiel ist man trotzdem einsam, obwohl man mit 9 Leuten Kopf an Kopf liegt. So.
Klar. Ja, Hongkong, das muss man sich auch mal vorstellen, wenn man es ist, wenn man mal Google Maps aufmacht und schaut sich das genau an, Hongkong ist halt winzig von der Fläche, winzig klein. Und deshalb bauen die natürlich nach oben. Deshalb haben die ja auch so diese ganzen Hochhäuser und Wolkenkratzer, die wo du dir gegenseitig mit Salz aushelfen kannst über Balkonen, die eng an eng stehen. Und dann haben die ein bisschen grüne Berge und da hinten dran ist schon China, also das die Volksrepublik China. Und Hongkong hat ja einfach diesen Sonderstatus und der ist aber für Hongkong, für alle, die da leben und auch für Touristen, jetzt nicht super günstig. Also nach Hongkong ist jetzt nicht wie Bangkok, man kann auch nicht wirklich so ganz low, außer man schläft halt in so Löcher mit 9 Leuten wie du damals, so ganz low kann man das da gar nicht machen, ne?
Nee, also eben halt nur diese ganz low Variante und was aber rückblickend natürlich wirklich eine Katastrophe war, was nicht anders zu bewerkstelligen war. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, dass ich das man kann es auf diesem Finanzlevel so erreichen, aber dieses Essen da zu vermissen, wurde mir gerade beim zweiten Besuch dann klar, war natürlich katastrophal. Also Hongkong ist wirklich kulinarisch, gehört für mich mindestens in die Top 10, wahrscheinlich in die Top 5 oder Top 3, was man essensmäßig erleben kann. Also es ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Ecke gewesen. Und dann reifte tatsächlich ein Gedanke. Und wir sind ja, wie gesagt, bei Reisegeschichten dabei. Und es kommt dieser Gedanke, der mich bei dir tatsächlich auch interessieren würde. Bei mir reifte in Hongkong der Gedanke, das erste Mal, ich will nach Hause.
Ui.
Ich will nach Hause.
Und Heimweh?
Ich hatte Heimweh, ja. Und ich bin ein Mensch, der Heimweh hat. Und ich bin tatsächlich auch ein Mensch, der auch immer wegfährt, um wiederzukommen. Also ich komme, also jetzt doch, in den meisten Fällen komme ich relativ gern nach Hause. Und wie ist das, hast du Heimweh?
Ich habe kein Heimweh in dem Sinn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich am Reisen ja auch das Tolle, wenn ich länger unterwegs bin. Und das war früher in 90er, Nullerjahren öfter, als es jetzt ist. Was nicht schlimm ist, weil sich so Leben und Lebensentwürfe ja auch verändern und man dann nicht mehr alles so machen kann, wie man das vielleicht damals gemacht hat. Und ich hatte nie in diesen längeren Zeiten Heimweh, aber ich habe dann schon gemerkt, wenn ich zurückkam, dass ich mich drauf freue, auf zu Hause. Und auch gemerkt habe, durch das viele Reisen, wo ich da früher skeptischer war und in manche Dinge ich es immer noch bescheuert finde, aber wie toll eigentlich mein Zuhause ist. Also Deutschland ist als Land halt auch. Und das klingt so komisch, das hat überhaupt gar nichts mit der Nummer zu tun. Ich bin irgendwie stolz, dass ich auf Deutscher zu sein und wir sind irgendwie die Besten oder was auch immer. Ich sehe mich ja eher, ich bin ja eher so Europäer und fand dann aber, wenn man dann so viel unterwegs ist, dass so auf so einer breiten Skala war ich immer wieder überrascht, wie gut es hier eigentlich dann doch finde. Und obwohl ich immer den Drang habe, irgendwie die Welt zu sehen, macht es mir das halt auch leicht, dann wieder zurückzukommen. Und deshalb, ich bin auf Heimreisen immer so ein bisschen wehmütig, dass es jetzt vorbei ist. Und vor allem, wenn die Heimreise irgendwie lang ist oder wenn die auch anstrengend ist, dann hat man ja auch viel Zeit und alles geht einem nochmal durch den Kopf. Und aber gleichzeitig gehen da auch immer wieder so ein bisschen so Lichter an, wenn man dann mal wieder in seiner Bude ist und dann lässt man da wieder Luft rein. Und man kommt ja, finde ich, immer so man nimmt ja von diesen Reisen, für mich nehme ich da immer was mit und man manchmal kleiner, manchmal größer. Und das verändert ja auch im positiven Sinne meistens mein Zuhause. Also ich komme meistens mit neuen Ideen, neuen Eindrücken zurück. Und die beeinflussen ja mein Leben hier auch. Und diesen Rhythmus, den finde ich eigentlich ganz schön. Und das finde ich auch ganz schön, dass ich, aber da ist jeder, manche Leute haben ja dann nach einer Woche oder nach 5 Tagen heim, das geht auch wieder gut oder haben es zwischendrin mal eine Stunde. Also das Glück habe ich, dass ich das nicht habe. Und da irgendwie eigentlich schon so, Routine klingt jetzt so irgendwie so abgewichst, aber ich habe da so eine Reiseroutine, auf die ich mich dann auch so ein bisschen freue. Also die Rückreise gehört für mich für eine Reise halt immer auch dazu.
Ja, ich habe, also das, was du sagst, das ist, man lernt einfach auch was über zu Hause, wenn man unterwegs ist. Und das eine ist, dass man merkt, wie gut es einem geht, dass wir einfach Glück haben. Man kann, ich glaube ja, man kann gar nicht stolz sein, darauf Deutscher zu sein.
So,
weil
aber wir sind so privilegiert halt.
Ne? Ja, ich kann aber nicht stolz darauf sein, ich habe nie was dafür geleistet. Ich habe nichts dafür getan, dass ich das Glück hatte, in einem der Orte geboren zu werden, wo ich erstmal wo ich sozial relativ sicher bin und so weiter. Das ist halt ich persönlich alles für Blödsinn. Ich bin einfach froh und du merkst halt zum einen, wie gut es uns geht. Du merkst aber auch, wie viel Angst wir haben in Deutschland. Manchmal auch unbegründet. Je mehr man hat, desto mehr hat man Angst. Wie Leute mit viel weniger teilen. Ich meine, allein auf der Reise, was ich da für Leute kennengelernt habe, die einfach sich Fragen gar nicht gestellt haben, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass der mir einfach einen ausgibt oder dass die haben noch nichts. Warum schneiden die letzte Gurke, die sie haben, auch noch durch? Weißt du, so, du merkst einfach, dass es auch anders geht. Und diese Erkenntnisse waren halt letztlich dann da. Und ich habe dann gedacht, jetzt so langsam könnte es passieren, habe aber auch gedacht, was ich dann immer habe, einer geht noch so. Und habe dann halt das gemacht, von dem ich dann wirklich meinen Rückflug auch gebucht habe. Hab gesagt, scheiß der Hund drauf, jetzt ziehen wir es richtig durch, jetzt fliege ich nach Peking. So. Und das macht natürlich, also das ergibt ja natürlich alles jetzt, über Sinn reden wir schon lange nicht mehr, Michael. Also der Rückflug aus Den Passar in Bali war, glaube ich, schon längst abgeflogen. Die haben mich schon immer noch am Gate ausgerufen. Und ich bin dann irgendwie Richtung Peking und das ist relativ schnell erzählt, weil das war die letzte Station, es war wieder völlig anders. Wir werden ohnehin eine ganze Folge zu Peking machen, weil Michael, du warst da auch schon, das ist ein Ort, der auf jeden Fall eine Folge verdient hat, denke ich mal.
Yes.
Da war das Wetter wieder klar, da war der Himmel auch übrigens noch klar, der ist in Peking jetzt übrigens nicht mehr so oft ist, einfach wegen der Verschmutzung. Ich erinnere einfach nur, Platz des himmlischen Friedens, ich vor der verbotenen Stadt, rote Mauer, Gemälde von Mao Zedong, jetzt nicht ein Mensch, den ich persönlich nacheifer, sag ich mal so, aber es war einfach trotzdem ein großer Moment, da zu stehen, auch wo damals die Proteste waren, wo dieser Mensch vor diesem Panzer stand. Das waren für mich alles nochmal ganz große Momente, die ich mir selbst erarbeitet habe, bei denen ich halt gesagt habe, so, da will ich hin. Da hat auch ein Freund zu der Zeit gewohnt, bei dem ich dann irgendwie pennen konnte. Das heißt, die Lebensqualität hat sich auf einmal auch schlagartig verbessert, zur Abwechslung. Und Peking war letztlich der Schlusspunkt. Also inklusive erstes Mal Dimsum essen oder Peking-Ente essen und so und die Mauer sehen, all das. Und bin dann zurückgekommen und bin dann wirklich in den Flieger gestiegen nach 3 Monaten. Und um das jetzt abzuschließen, und ich gucke auf den Tacho, wir sind genau mit einer Stunde durch. 3 Monate, fast ein ganzer Kontinent, so viel Eindrücke, sonst was. Ich komme nach Hause, lande und bin in diesem Vorort von der Großstadt, aus dem ich komme, und fahre durch die Straßen nach Hause vom Flughafen und denke so, alter Schwede, ich habe mich komplett verändert und hier hat sich nichts verändert. Nada. Und das ist nicht wertend gemeint. Ne? Da war eine neue Baustelle irgendwo an der Straße oder so. Und ich habe eine Jahreszeit verpasst, in dem Fall tatsächlich sogar den Sommer. Ich bin dann im Herbst nach Hause gekommen. Und es war 3 Monate später und in mir hat sich sehr viel verändert und hier nicht viel. Und da kam dann, wir hatten es am Anfang der beiden Folgen schon gesagt, ich bin ja T5, ne? Also ich bin ja untauglich, musste nicht zum Ersatz.
Das musst du gar nicht nochmal betonen, das merken die Leute ja.
Ich bin untauglich. Ja. Nein, aber ich hatte Zeit und versank tatsächlich mit all den Sachen, die ich im Kopf hatte und wusste, was da draußen alles geht, versank ich in so einem kleinen Loch der Sinnlosigkeit. Und was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen gearbeitet und 6 Monate später wieder losgefahren. Und so ging's los.
That's the spirit.
Ja. Und das wirst du nicht mehr los. Und das war ungefähr so die erste große Reise, die vielleicht auch was mit anderen großen Reisen, das kann man uns gerne mitteilen, auch zu tun hatte. Und witzigerweise haben wir ja auch schon viele Sachen zusammen entdeckt, die wir gemeinsam haben, Michael.
Ja, das stimmt. Und vielleicht habt ihr auch Sachen entdeckt auf dieser Kopfkinoreise durch Asien jetzt mit Jochen und ich im Rucksack. Wenn ihr Gedanken dazu habt, und da ist auch das große Thema Heimkommen eben, ne, das ist ja auch jetzt so zufällig entstanden, wie das ist, also diese Erlebnisse und diese Gefühle der ersten großen Reise, dieses Heimkommen, das Unterwegssein, das Neue. Wir sind ja immer froh über jede Gedanken, Anregung, Inspiration. Wie habt ihr das erlebt? Ballert uns da gerne mit voll und einfach uns mailen oder bei Insta schreiben, bei Instagram Reisen, Reisende Podcast oder auf Facebook. Und wir freuen uns natürlich auch immer. Wir sagen es immer wieder dazu, weil es uns hilft und manchmal vergisst man es auch selbst, geht mir auch dann manchmal so, dann höre ich irgendwas und finde es eigentlich gut und habe auch vergessen, irgendwie das auf iTunes den Leuten auch zu sagen oder ein paar Sterne zu schenken. Das fänden wir super. Ansonsten vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kommt gut durch alles, was da in der Welt passiert. Wir bleiben in Kontakt. Wir machen auch weiter. Wie gesagt, Instagram, Facebook gibt's immer Kontakt. Da sind wir auch fast jeden Tag. Dann gibt's noch Reisen, Reisen, der Podcast.de, unseren Blog. Da passiert auch viel. Schaut mal da vorbei. Da gibt's dann immer noch Zusatztexte zu unseren Folgen. Da gibt's Bilder. Da könnt ihr euch nochmal durch alles durchklicken, was wir die letzten Wochen und Monate so erzählt haben mit Zusatzinfos. Also da ist immer noch ein guter Zeitvertreib.
Voll, voll. Ich bin sehr froh um die Sachen, die ich, wir lernen uns ja auch hier immer noch so kennen und ich bin sehr froh, dass, ich muss jetzt gerade an die Ferientour denken, da in Thailand und so, die wir ähnlich erlebt haben und dass du mir so ein paar, also ich habe dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt, das ist interessant. Also es ist interessant, wo sich das unterscheidet und wo nicht. Also ich habe tatsächlich heute wahrscheinlich mehr gelernt, als die meisten Leute, die sich das angehört haben. Von daher, vielen Dank, Michael, für diese Einblicke auch ja. Alles gut. Ich würde mal sagen, ihr passt jetzt mal alle auf euch auf und das müssen wir auch gerade so ein bisschen mehr, aber wenn wir alle durchhalten und unser Kopfkino weiter bedienen und uns schlau verhalten, dann stehen uns auch ein paar schöne Zeiten und Orte auf dieser Welt bevor, die wir noch entdecken werden.
Danke Jochen, danke euch fürs Zuhören. Macht es gut, wo immer ihr seid. Tschüss.
Gute Reise. Adios.
Reisen, Reisen. Geschichten mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.